einen wunderschönen guten Tag und wir kommen heute zur peinlichsten Folge ever. Hallo Jens, hast du deine Guilty Pleasures mitgebracht?
Das große Problem ist ja, wenn man irgendjemanden diesen Ausdruck vors Gesicht wirft, gibt es manche, die das gar nicht so richtig kennen. Ne? Also wir werden ja alle jetzt verenglischt hier, Guilty Pleasure. Ne? Man muss es ja auch ein bisschen mal erklären, der geneigten Hörerschaft. Ja? Also heute wieder eine spezielle Remix-Folge auf Wunsch von meinem lieben Freund Marcel.
Es war ja erst was anderes geplant, aber das wollte Jens nicht machen.
Nee. Also, Guilty Pleasures, was verstehst du denn darunter?
Also ich will ja unseren Hörern keine Angst machen, aber ursprünglich war ja meine Idee, ja, dass wir eine Remix-Folge machen über Songs, die irgendwas mit Essen zu tun haben. Und nebenbei ein Video aufnehmen, wie wir in der Küche stehen und kochen.
Ja.
Und da hat der Jens gesagt, nö.
Nö, es hat reinweg damit zu tun, wir sind ja keine Kochsendung mit Musikuntermalung, sondern wir sind eine Musiksendung.
Mit Kochuntermalung. Nee.
So, und außerdem, wer will das Zeug essen, was du hier fabrizierst?
Na, wir hätten ja zusammen gekocht. Wir hätten uns was ausgemacht und hätten zusammen gekocht.
Nein, für einen Moment, oder ist es ja grundsätzlich so, wir sind eine Sendung zum Hören und nicht eine Dingensendung, obwohl das mittlerweile auch inflationär ist, dass jeder denkt, du musst irgendeine Kochsendung oder irgendwas machen oder irgendwas drumherum. So schön sind wir auch nicht.
Also wenn ihr die Kochsendung wollt, schreibt uns.
Nee. Das soll einfach dabei bleiben. Und wir kommen heute zum Thema Guilty Pleasures. Und jetzt wollte nochmal mein lieber Freund Marcel erklären, was er unter Guilty Pleasures versteht.
Also Guilty Pleasures, ich verstehe darunter in Bezug auf Musik. Es gibt Musik, die man geil findet, oder Songs oder irgendwas dergleichen, was einem gefällt, aber man zeigt das nicht nach außen, weil man sich dafür schämt. So.
Genau. Also nochmal das kurz zusammengefasst. Guilty Pleasure kommt aus dem Englischen, was man ja schon denkt, und bedeutet übersetzt so viel wie schuldiges Vergnügen. Bezeichnet man etwas, was man gerne macht, aber niemand davon erfahren soll. Also hierbei Musik, die man hört, aber es einem peinlich ist, dass andere davon wissen.
Genau, und auf unserem Bezug, wir haben vorher kurz gesprochen, geht es darum, um Songs, die wir entweder gekauft haben oder die in unserem Playlist drin sind, die wir hören, wo das wir nicht so nach außen zeigen, dass das cool ist oder dass uns das gefällt.
Gut ist, man hätte auch die Folge Lieblingslieder nennen können und unzensiert oder irgendwie sowas, ja, aber
ich schäme
mich. Weil zwangsläufig muss ja irgendein Impuls gewesen sein, dieses Lied sich zuzulegen.
Genau.
So einfach ist das.
Okay.
Ich bin gespannt.
Du bist gespannt, ne? Ich bin auch gespannt. Also ich komme jetzt zu meinem ersten Song. Das Problem bei diesem Song ist, ich habe mir den damals gekauft, also ich habe mir das Album gekauft. Ne? Also ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ich habe mir damals das Album gekauft, weil ich die Leadsingle davon richtig, richtig geil fand. Habe das aber nie nach außen gezeigt, weil als Kerl hat sich das nie geziemt, das nach außen zu zeigen. Aber jetzt ist das Problem, dass dieser Song seit ungefähr 5 Wochen absolut cool ist. Also das absolut seit vier, fünf Wochen ist da zum absoluten Kult geworden. Wir reden über einen Song. Der wurde veröffentlicht am 11. Januar 2000. Und zwar, es ist mit 1,2 Millionen verkauften Singles die erfolgreichste Single dieser Band. Diese Band hat 41 Millionen Tonträger verkauft. Der Song erreichte Platz 4 in Deutschland, Platz 12 in Österreich, Platz 7 in der Schweiz, Platz 3 in UK und Platz 4 in den USA. Er hat erhalten den MTV Video Music Award für Best Pop Video und Viewers Choice. So, und dieser Song, das Album habe ich mir gekauft, weil das Album insgesamt fand ich das schon geil. Da sind noch andere Songs drin. Die zweite Single, die da rauskam, hat dann sogar Platz 1 erreicht in den USA. Aber wie gesagt, ich habe dieses Album damals gekauft und habe es hoch und runter gespielt. In der Diskothek habe ich das hoch und runter gespielt, weil das bei den Mädels richtig gut ankam. Aber als Kerl hat sich das nicht geziemt. So, und wie gesagt, seit ungefähr 4-5 Wochen, und es hat was mit Kino zu tun, ist dieser Song absolut und geht auch bei TikTok viral hoch und runter.
Ja, da kommt wieder hier der Kinofreak hier. Irgendein Film, wo gerade eben was wieder gehypt wird, was mittlerweile 24 Jahre alt ist.
Also der Song wird in und es gibt ganz viele Reels mit einem Tanzvideo dazu und was weiß ich nicht alles. Also aktueller geht es gerade nicht.
Ich bin ahnungslos, ich gehe ja nicht so oft ins Kino. Ja, also nee, und in meine entsprechende Social-Media-Blase hat sich das nicht reingespielt. Irgendein Titel, wo ich sage, okay, den fordere ich hier auf Jahr 2000. Also ich hätte jetzt gedacht, aber so großartig war ATC, aber das war ja zwischenzeitlich auch mal hoch wieder gepusht. 2000. Na dann, ich bin gespannt. Los geht's.
baby, bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Don't wanna be a fool for you. Just another player in your game for two. You may hate me, but it ain't no lie. Baby, bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Don't really wanna make it tough. I just wanna tell you that I had enough. Might sound crazy, but it ain't no lie. Baby, bye, bye, bye.
So, Jens.
NSYNC.
NSYNC, bye bye bye. Mhm. Gehypt durch Kinofilm Deathpool und Wolverine. Nee. Absolut. Weil da gibt es am Anfang, am Opening, tanzt Deathpool zu diesem Song und da gibt es jetzt mittlerweile Milliarden TikTok-Videos dazu, zu diesem Tanzvideo. Und ja, deshalb ist das jetzt schon wieder Kult geworden.
Ja, ich kriege keinen Wolverine und sowas. Also nee. Nee, da bin ich tatsächlich raus. Mal davon abgesehen, ich fand dieses Lied damals auch scheiße.
Ich finde das cool. Die zweite Single, It's Gonna Be Me, fand ich noch geiler. Oh!
Na, was haben wir denn hier?
Das Programm ist abgestürzt.
Aha. Wir haben aber hier noch eine Aufnahme offen.
Wir haben noch eine Aufnahme. Jetzt ist das Computerprogramm abgestürzt, aber wir haben ja ein Backup. Das müssen wir dann einspielen.
Wir haben ja ein Backup. So schaut's aus.
Genau, das müssen wir dann einspielen. Okay, genau. Jens, wir sind gespannt, wie die Qualität ist. Gut, zumindest kackt es nicht ab wie bei mir.
Nee.
Gut, wir reden über NSYNC. Das Video hat über 368 Millionen Plays auf YouTube. 572 Millionen Spotify Plays. Wie gesagt, veröffentlicht 11. Januar 2000. Justin Timberlake und Joshua Scott Sanchez, die sich bereits aus der gemeinsamen Zeit als Moderatoren im Mickey Mouse Club des Disney Channels in Orlando kannten, gründeten zusammen mit Chris Patrick 94 eine Band. Als nächster stieß Joey Fatone dazu, der Kirkpatrick durch seine Produktion bei Disney kannte. Fünftes Mitglied war dann Jason Galasso, der jedoch bald ausstieg und den nun fehlenden Bass fand man kurz darauf in Gestalt von Lance Bass. Inwiefern die Band sich selbst fand oder vielmehr zusammengestellt wurde, ist umstritten. NSYNC, der Bandname, sind die letzten Buchstaben aller Vornamen. 95 Plattenvertrag unter der Regie von Lou Pearlman, der kurz vorher die Backstreet Boys nach oben hiefte. Erste Single I Want You Back auf der Tour als Vorgruppe von DJ Bobo. Großer Single-Erfolg in Europa. In den USA eher als der unliebsame Stiefbruder der Backstreet Boys gesehen. Erst als Disney ein Konzert der Band im TV ausstrahlte, kam der Erfolg. Vor dem zweiten Studioalbum No Strings Attached, das ist das Album, über dem wir gerade reden, wo Bye 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 drauf war, Wechsel des Managements, da sie der Meinung waren, dass weder das Management noch die Plattenfirma in letzter Zeit irgendwas für die Band getan hätten. Zudem ging es auch um die finanziellen Einnahmen und deren, laut NSYNC, ungerechte Aufteilung zugunsten der Gegenparteien. Die Situation eskalierte kurz vor dem neuen Jahrtausend und es lief auf eine 150 Millionen Dollar Klage gegen NSYNC hinaus. Diese waren inzwischen durch die Unterstützung ihres alten Produzenten Johnny Wright zum Label Jive Records und seinem Management Johnny Wright Entertainment gewechselt, wo die Band nun auch um ihren Namen bangen musste, da dieser Eigentum der Plattenfirma RCA war. Das war damals, kurz vor Millennium, war das ein riesengroßes Thema und ich kann mich noch erinnern, in der Bravo standen da ganze Seiten drüber. Durch eine andere Schreibweise des Bandnamens wurde dieses Problem gelöst. Man hatte einfach ein Sternchen vorher gesetzt. Danach brachte die Band im Jahr 2000 ihr drittes Album raus, welches binnen kürzester Zeit zweites Album neue Verkaufsrekorde aufstellte. Nur zwei Jahre später erfolgte das dritte Album Celebrity, welches zwar einige Hitsingles enthielt, jedoch nicht an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen konnte. Anschließend folgte eine kreative Pause und im Februar dann 2001 Entschluss über die endgültige Auflösung der Band. Im August 2013 zusammen bei einem Medley kamen sie wieder zurück bei den MTV Video Music Awards, waren sie zusammen auf der Bühne. Am 12. September 2023 erschien die Band dann bei den Video Music Awards von MTV, um den Best Pop Award an Taylor Swift zu überreichen. Und am 29. Dezember 2023 veröffentlichte sie einen neuen Song Better Place, welcher für das DreamWorks Animation Film Trolls Band Together geschrieben wurde. Am 13. März 2024 gaben die Musiker ein Überraschungskonzert in LA und traten damit erstmals seit 2013 wieder gemeinsam auf. NSYNC und Bye Bye Bye.
Also ich finde es persönlich nicht so peinlich. Also jetzt mal.
Also als Kerl war es damals schon peinlich. Ich war damals, wie alt war ich damals? Da war ich 20. War es schon peinlich, dass man NSYNC geil fand. Ne? Also das
ja,
ist
gut. Aber wie gesagt, ich fand damals dieses Lied nicht so überragend, dass ich gesagt hätte, Mensch. Aber gut. Egal. NSYNC.
NSYNC.
Bye, bye, bye.
Bye, bye, bye.
Ich komme zu meinem Guilty Pleasure.
Okay.
Mein erstes Lied ist für einen Dokumentarfilm 1952 geschrieben und dort verwendet worden. Es ist einer der bekanntesten Lieder davon und wurde von Generationen gesungen. Der Titel des Liedes ist aus zwei Teilen, wobei der zweite Teil die Anfangsstrophe ist und eigentlich für mich dadurch bekannt ist. Ich selber habe es schon singen müssen und gesungen.
Echt?
Es ist ein DDR-Pionierlied.
Ein DDR-Pionierlied von 52?
Ja.
Du hast selber schon singen müssen. DDR-Pionierlied. Wenn Mutti früh zur Arbeit geht.
Nein.
Nein, okay, dann
wir hören mal rein.
Also das ist wirklich auch ein Guilty Pleasure. Und das findest du, das ist so dein...
Ja, das wir wollen sagen, was es ist hier, Lied der jungen Naturforscher, in Klammern, die Heimat hat sich schön gemacht. Ne?
Und, interpretiert vom DDR.
Ja, so. da gab es verschiedene Chöre, das ist jetzt, also... Ne? Wir haben das damals auch gesungen, ja, und hatte halt dann immer seinen Effekt mit dieser Mehrstimmigkeit durch den Chor, der mit dabei ist, mit drin. Und das hat für mich halt so ein bisschen Nostalgiefaktor. Also ich habe mir in den 90er Jahren, dann gab es dann diese CDs, wo diese ganzen DDR-Pionierlieder mit drauf waren. Und das zählt für mich so Kinder-Nostalgie-Erinnerungen, durchaus auch peinlich jetzt mal sozusagen. Wie kann man DDR-Pionierlieder gut finden, aber es hat so was Nostalgisches bei mir. Und wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass das schon so alt ist, also 1952 in einem Dokumentarfilm mit dabei gewesen. Der Dokumentarfilm für einen DEFA-Dokufilm nannte sich Blaue Wimpel im Sommerwind, auch im Übrigen ein Pionierlied. Es ist einer der berühmtesten Pionierlieder überhaupt, wurde von verschiedenen Chören der DDR gesungen. Nach Wiedervereinigung nahm Interesse stark ab, als deutsches Liedgut und aufgrund der Verklärung der Heimat wurde das Lied, ähnlich wie unsere Heimat, mit anderen Liedern der DDR von Gruppen der Neuen Rechten, wie Bund Heimat Treuer Jugend, der Freibund und dem Fahrtenbuch 1995 abgedruckt. Komponiert wurde das Lied von Gerd Natschinski. Gerd Joachim Natschinski nennt sich dieser Produzent, 23.08.1928 geboren in Chemnitz und am 4.08.2015 in Berlin gestorben. Dirigent und Komponist schuf 13 Stücke für Musiktheater, Orchesterwerke und Musik für etwa 70 Filme in der DDR. 400 Lieder, Schlager und Chansons, einer der bekanntesten Komponisten der DDR, hat dieses Lied gemacht. Dabei waren auch natürlich bei ihm mal auch noch ein paar namhafte Künstler rausgeholt aus der DDR. War Bärbel Wachholz, Doris und Frank, Heißer Sommer zum Beispiel, Roland Neuder, Regina Toss, Peter Wieland, Gisela May, Fred Froberg, Frank Schöbel und viele andere zählten zu seinen Künstlern. Der Text von dem Lied ist von Manfred Streubel, geboren am 5.11.1932 in Leipzig und gestorben am 10.07.1992 in Leipzig. Ist ein deutscher Lyriker und Kinderbuchschriftsteller. Begann nach dem Abitur und Volontariat bei der Zeitung Junge Welt, studierte 1953 bis 1957 Germanistik an der Humboldt-Uni Berlin. 1956 gab es Veröffentlichung in der Reihe Antwortet uns. Gedichtband bekam Anerkennung, aber geriet mit Staatsmacht in Konflikt wegen Forderung, mit anderen Künstlern mehr Spielraum im kulturellen Bereich zu bekommen. Wurde als konterrevolutionär eingestuft. Und das war dann später auch in den Akten ersichtlich. Streubel zog sich zurück und wich auf unverfängliche Tätigkeiten aus. War dann zeitweise Redakteur von der Frösi. Frösi, Abkürzung?
Fröhlich sein und singen.
Genau. Und schrieb Gedichte und Theaterstücke für Kinder. Wurde veröffentlicht, aber Streubel blieb Außenseiter in der DDR. Zwei Ehen scheiterten. Wirkte bei Filmen mit, arbeitete auch an verschiedenen Theatern in Dresden und Rostock. Nach Wiedervereinigung leider Gottes anhaltende Depression ohne Hoffnung in der neu formierenden Literaturszene Fuß zu fassen. Und dann begann er leider... Suizid.
Traurig.
Traurig. Aber ein Werk, das bleibt. Lied der jungen Naturforscher. Die Heimat hat sich schön gemacht.
Schön.
Schön.
So, es wird jetzt noch peinlicher, kann ich jetzt gleich sagen. So, ich komme mal zu meinem zweiten Song. Und bei meinem zweiten Song habe ich mir Folgendes gedacht, um dir ein bisschen mehr Spielraum zu geben, um da drauf zu kommen, habe ich einfach mal über Google Translator den Text von Englischen ins Deutsche übersetzen lassen. Und du bekommst jetzt von mir eine Strophe auf Deutsch. Ich glaube, ich werde es nie verstehen. 1 Milliarde Menschen auf diesem Planeten und hier habe ich es gefunden. Derjenige, der für mich gemacht ist. Gerade als ich dachte, meine Hoffnungen wären verblasst, ich habe den gefunden, der erschaffen wurde, um meine Hand zu halten und teile diese Welt mit mir. Platz 22 in Deutschland, veröffentlicht am 25. September 89. Wir reden über einen Künstler, der 3,1 Millionen Platten verkauft hat. Ist mittlerweile eine absolute Kultperson.
Und ist David Hasselhoff?
Richtig.
Hm. Na, dann hören wir mal rein, das Lied. We're flying on the wings of tenderness, riding the rivers of gentleness into the
Also ich find's geil.
Man merkt an der Stelle, erstmal nochmal für Jürgen, wie nennt sich der Titel?
David Hasselhoff, Flying on the Wings of Tenderness. Fliegen auf den Flügeln der Zärtlichkeit, der Sanftheit.
Ja, ja, er hat sich damals hinreißen lassen, im deutschen Schlagerbereich das Englisch alles zu singen.
Man hört das ja auch, dass es von Jack White produziert
wurde. Ja, Jack White, der damals auch Andrea Jürgens mit dabei hatte. Andrea Jürgens hatte dann auch einige Interpretationen, die der liebe David Hasselhoff Englisch hatte, hat dann Andrea Jürgens Deutsch gesungen.
Und Engelbert. Also Engelbert hatte und David Hasselhoff, die haben ja quasi dieselben Alben rausgebracht. Ne? Also Engelbert so für die Älteren und David Hasselhoff für die Jüngeren. Und ich bin damals diesem Album hinterhergerannt wie so ein Blöder, weil damals war ja, der große Hit war ja Looking for Freedom, ne? Da, wo der David die Mauer sozusagen alleine umgesungen hat damals.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Und diesen Song, wie gesagt, also ja, der ist, aber ich finde den schön, muss ich jetzt so ganz ehrlich zugeben, ne? So, aber peinlich. So, veröffentlicht wurde der Song, wie gesagt, am 25. September 89. Wir reden über David Hasselhoff. Geboren am 17. Juli 52 in Baltimore, Maryland, USA. Vollständiger Name David Michael Hasselhoff. Begann seine Karriere als Theaterschauspieler und trat in Musicals auf. Durchbruch hatte er in der Rolle des Dr. Snapper Foster in der Seifenoper The Young and the Restless von 75 bis 82. Dann kam 82 bis 86 seine berühmteste Rolle als Michael Knight in der Serie Knight Rider. Anschließend wurde es dann noch besser mit der lange Zeit erfolgreichsten Serie aller Zeiten, Baywatch. Beziehungsweise diese Serie wurde in so vielen Ländern, die steht noch im Guinness Buch der Rekorde, in wie viele Länder die ausgestrahlt wurde. Hauptrolle als Mitch Buchanan in Baywatch von 89 bis 2000. Die Serie wurde zu einem weltweiten Phänomen und machte Hasselhoff international bekannt. Parallel zur Schauspielerei begann Hasselhoff eine erfolgreiche Musikkarriere. Erstes Album Night Rocker aus 85 veröffentlicht, war besonders in Europa erfolgreich. Looking for Freedom, sein größter musikalischer Erfolg. Das Lied wurde 89 in Deutschland ein Hit. Er trat dann 89 an der Berliner Mauer auf und sang das Lied Looking for Freedom, was ihn in Deutschland populär machte. Man erinnert an die Silvesterparty, dann, wo er das gesungen hat. Mehrere Gold- und Platin-Schallplatten in Europa. 2005 dann Comeback mit der Serie Baywatch Hawaii. Er war Juror in der US-Talent-Show Americans Got Talent von 2006 bis 2009. Dann war er auch nochmal Juror in der britischen Version der Show 2011, Britain's Got Talent. Er trat in Musicals wie Jekyll und Hyde und Chicago auf. Er hat seine Biografie veröffentlicht, Don't Hassle the Hoff. Dann hat er auch Reality-TV gemacht 2010 in der Reality-Show The Hasselhoffs. Ebenso wurde sein Internet-Meme und Videos wurden kultig populär. Dann wurde er 2004 Ehrenbürger von Kalifornien und er spielte die Hauptrolle im Musical Last Night the DJ Saved My Life. Er hatte mehrere Nebenrollen, zum Beispiel in Piranha 3DD und natürlich Guardians of the Galaxy Volume 2. Er engagiert sich für mehrere Wohltätigkeitsorganisationen. Er ist ein aktiver Nutzer und Influencer auf Plattformen wie Twitter und Instagram und er bleibt ein beständiger Teil der Popkultur und wird oft als The Hoff bezeichnet. Und natürlich er hat natürlich auch negative Schlagzeilen gemacht, wie zum Beispiel, wir erinnern uns, als er starke Alkoholprobleme hatte und voll besoffen versuchte, einen Burger zu essen und seine Tochter hat das gefilmt. Das war natürlich, ging er auch durchs Internet. David Hasselhoff. Ja, der Held meiner Jugend. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte sogar einen Pullover mit seinem Konterfei drauf und Knight Rider drüber. Da war ich ganz stolz drauf. Die anderen haben mich ausgelacht, aber ich fand das damals cool. David Hasselhoff. So, der David. Und jetzt bin ich gespannt, was du als zweiten Song mitgebracht hast. Und dann gibt es noch meinen Soundschnipsel.
Also wir kommen erstmal zum Endquiz. Was ist das kalorienreichste Essen laut Google? Quelle 2013 Extreme Eating Award in der Welt. A. Signature Avocado Chili Cheeseburger McDonald's. B. Deep Dish Macaroni and Three Cheese. C. Bistro Shrimp Pasta. Pasta mit Shrimps, Pilzen, Tomaten, Rucola. Ne? D. Normaler Döner mit Weißkraut. 350 Gramm.
Ich würde sagen, das ist eine Remix-Folge, da bin ich wieder unter Druck. B. würde ich sagen.
Falsch.
Oh, toll.
Löse ich mal auf. Also Signature Avocado Chili Cheeseburger bei McDonald's hat 1042 Kalorien. Der Deep Dish Macaroni and Three Cheese hat 1980 Kalorien. Der normale Döner 350 Gramm Gewicht hat ungefähr so 750 Kalorien. Also Essdöner. Und das Ding wirklich mit mehr als gedacht. Bistro Shrimp Pasta mit Shrimppilzen, Tomaten, Rucola hat mehr als 3000 Kalorien. 3120 Kalorien und 89 Gramm Fett gibt es in der USA Restaurantkette.
Okay.
Bistro Shrimp Pasta.
Haben wir wieder was gelernt?
Ja, ne?
Im
Endquiz.
Gut, Jens, so, jetzt bitte deinen zweiten Song.
Mein zweiter Song ist von 2004.
Oh.
Hat Chartplatzierung Schweiz Platz 95, Deutschland 93, Belgien 31.
Das war ja Riesenhit.
Schweden Platz 1, Finnland 16, Norwegen 7. Und jetzt kommen wieder Meinungen aus der Schweizer Hitparade. Eigentlich ist dies ja Dance-Mucke der übelsten Sorte. Doch stehen hier zwei relativ gewichtige Argumente auf der Habenseite. Zum einen der gelungene, weil sehr eingängige, aber doch nicht allzu billig wirkende Refrain. Zum anderen die Stimme und die Sprechweise. Es gibt wohl Schlechteres. Mir ist aber nicht viel bekannt. Oh je, der 90er-Euro-Dance-Trash ist wieder da. Unnötiges Lied und dann noch dieser ungepflegt wirkende Typ mit seinem fettigen, schweißnassen Kinn. Da kann Bohlen einpacken. Das Beste vom Besten. Das ist was für die SWR 4 Silvesterparty oder das Ford Scorpio-Treffen. So schlecht, dass es schon wieder richtig geil ist. Klingt mir zu billig. Über 500.000 Spotify-Follower, über 44 Millionen Spotify-Plays. Hast du eine Idee?
Wenn du sagst, zwei gewichtige Argumente, also sind das zwei korpulente Menschen, die dort auf der...
Nein.
Okay. Oh Gott. Tja, na dann hören wir uns mal deinen peinlichen Song an. Ich bin gespannt.
Ja, wir fangen mal rein.
Oh, you touch my tralala.
Ich erwarte Aufklärung, Jens, dass du das geil findest.
Nee, ich muss sagen, das hat so einen Fox-Vibe, das Lied. Und ist eigentlich total schlecht vom Text her. Aber hat wieder irgendwo was. Also, muss ich ehrlich gestehen, ich habe es tatsächlich gekauft und da. Ne? Günther and the Sunshine Girls. Ding Dong Song. Man braucht da auch, der Text ist einfach, ist einfaches Englisch.
Merkst du, wir haben uns langsam so in der Peinlichkeitsstufe immer mehr gesteigert.
Ja. Deswegen deine Geschichten gut hier, David Hasselhoff, wo du dann die Schlagereske hattest, ja, aber ich denke, das wird der beste, peinlichste heute hier sein. Günther and the Sunshine Girls, Ding Dong Song. Der liebe Günther ist der Mats Söderlund, geboren am 25.07.67 in Malmö, ist ein schwedischer Eurodance-Sänger und ein ehemaliges Model. Das war der größte Hit der Karriere, ne? Ding Dong Song. Zuletzt trat er 2006 bei der schwedischen Vorausscheidung zum ESC 2006 auf. Da hat er dann Platz 6 erreicht. Der wird begleitet von Sunshine Girls. Das sind meist junge Sängerinnen, die im Chor singen, während Günther mit tiefer, flüsternder Stimme singt. Oder spricht, je nachdem. Auf seiner Homepage teilt er mit. Er wolle mit seiner Musik die Welt verändern, indem er das Denken der Menschen sexualisiere und so die Botschaft der Liebe verbreite. Er meint, die wichtigsten Dinge in seinem Leben seien Champagner, Glamour, Sex und Respekt. Und Günthers Markenzeichen sind Schnurrbart, Fokuhila-Frisur, Sonnenbrille und Duckface.
Okay.
Also,
wir hatten heute eine, jetzt kommt erst der Soundschnipsel und dann gibt es noch ein Gewinnspiel. Weil ich wurde wieder gefragt, wenn es Tassen gibt. Wir machen jetzt mal, hauen mal eine Tasse raus. Und da haben wir was Besonderes für, habe ich was Besonderes für euch vorbereitet. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo der Soundschnipsel ist.
Der Soundschnipsel? Ich dachte, den Soundschnipsel suchst du irgendwo raus hier.
Ja, ich habe ja die Platzierung aufgeschrieben.
Ach so.
Wir sind am 22. Februar 1993 auf Platz 5 der deutschen Charts. So. Und dieser Song hat auch was mit Guilty Pleasures zu tun, weil ich weiß ganz genau, ich bin damals in die Schule gegangen und es gab zwei Fraktionen. Fraktion Nummer 1, da gehöre ich mit dazu, die den Song richtig, richtig geil fanden. Und Fraktion Nummer 2, die gesagt haben, das ist so trashig, weil das kommt doch auf die Band oder die Interpretin kommt das da drauf an, weil die hatte damals so den Ruf, dass sie, ich sag mal so, zu den besseren Menschen gehöre. So. Also die war so ein bisschen abgedreht und was weiß ich nicht alles. Und aufgrund ihrer ganzen Aura rundherum und wie die sich gegeben hat, gab es da viel Ablehnung. Aber ich fand den Track richtig geil und deshalb hören wir jetzt mal rein. So Jens, du wirst sicher schon erraten haben, wir lassen jetzt mal unsere Hörer raten. Und zwar, jetzt ist vorbei und jetzt darf Jens.
Laila Kay und Open Sesame.
Genau.
Die hat ja im Grunde genommen davor ja schon einen Hit mit Dr. Alban gehabt, nämlich Robin Ress featuring Laila Kay, nämlich Got to Get It, Ende der 80er Jahre. Und dann gab es ja nochmal eine Variante, die sie dann später gebracht hat, als Revival auf dem 70er Jahre Hit, Ça plaît pour moi.
Die war damals ziemlich abgedreht, Laila Kay. Die hat sich auch über andere Künstler der Eurodance-Zeit hat die sich ein bisschen abfällig geäußert sozusagen und deshalb haben da viele Abstand davon genommen.
Und es gibt momentan auch ein Remake, wo der Sound mitgenommen wurde, nämlich von Maddox.
Von Maddox.
Genau.
So, okay. Folgendes. Es gibt wieder eine Tasse zu gewinnen. Und diesmal müsst ihr nicht raten oder irgendwas dergleichen, sondern ihr bekommt von uns einen kleinen Auftrag. Und zwar, wir wollen von euch wissen, was sind denn eure peinlichsten Platten? Ihr macht bitte Folgendes, wenn ihr die Tasse gewinnen wollt. Jens, das müssen wir mal sagen, wir haben heute den 31. August. Wie lange wollen wir das Gewinnspiel laufen lassen? Ich würde sagen, bis 30. September. Da haben sie alle genug Zeit.
Sollten sie alle genug Zeit gehabt
haben. Genau, bis zum 30. September. Ihr macht bitte Folgendes. Ihr fotografiert eure peinlichste Platte, wo ihr denkt, das ist euer Guilty Pleasure. Setzt die rein bei Instagram oder bei Facebook und verseht ihn mit dem Hashtag Podcast Musikgeschichte. Hintereinander weggeschrieben, alles klein, Hashtag Podcast Musikgeschichte. Und wir schauen so jede Woche zwei, dreimal rein, ob wir den Hashtag finden und eure Platten sozusagen finden. Und wenn wir das finden, dann werden wir dann am 30. September auslosen, wer die nächste Kaffeetasse von uns bekommt, die Podcast Musikgeschichte Kaffeetasse. Also fotografiert eure peinlichste Platte, die ihr habt, setzt die bei Facebook oder Instagram rein und setzt den Hashtag Podcast Musikgeschichte drunter. Und dann werden wir mal sehen, wie das so läuft und was für peinliche Platten hier rauskommen. Ne? Wir werden da nicht nach Geschmack gehen, sondern wir werden alle Namen sammeln, werden die in den Pott werfen und dann werden wir ziehen. Aber wie gesagt, zeigt uns eure peinlichen Platten. Das soll es für heute gewesen sein, unserem Podcast Musikgeschichte Remix. Es war vieles Peinliches dabei, Jens. Unter anderem auch die peinliche Technik, die ausgestiegen ist.
Genau, ganz schön peinlich, aber man muss ja ab und zu mal Mustek mal erneuern.
Jetzt hör doch mal auf mit deinem Mustek-Zeug, also weißt du was?
Ja, ja, wobei man merkt, wie er da so reagiert, mein Gesprächspartner drüben. Normalerweise, wenn er im Bilde wäre, dann würde er wissen, dass die Firma Mustek gar nicht mehr am Markt vorhanden ist.
Ja, mag sein, aber du ärgerst mich immer damit.
Ach so. Mensch, ach ja, ach so.
Gut, liebe Freunde, ich lasse euch, der Jens wird euch jetzt peinlich verabschieden. Ich sage vorher schon Tschüss, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Freunde, wir verabschieden jetzt den August 2024 und die Natur ist quasi auch wieder im Wandel. Deswegen in dem Sinne, unsere Heimat hat sich schön gemacht. In diesem Sinne, schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal.
Hallo, Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.